Du kannst auf so vieles heute Einfluss nehmen. Es liegt so vieles in deiner Hand. Die Dosis macht das Gift. Und es ist einfach so, dass jedem von uns etwas anderes gut tut.
Ich glaube schon, dass wir innerlich irgendwie so eine Sehnsucht haben nach was in uns steckt.
Wohlbefinden, die Basis für Leistung, für Kreativität, für Neugierde.
Entscheide ganz bewusst, welchen Tätigkeiten und welchen Menschen du deine wertvolle Zeit schenkst. Stelle dir bei jeder Herausforderung in deinem Leben die Frage, wer könnte mich jetzt unterstützen? Hallo! Schön, dass du hier bist und reinhörst in den Podcast Healthy Me, Healthy Us, Healthy World. Das ist dein Podcast für mehr Gesundheit und Wohlbefinden in deinem Leben. Mein Name ist Barbara Alexandra Sabo. Ich bin Gesundheitswissenschaftlerin und Hochschullehrende im Bereich der Gesundheitsförderung. Ich wünsche dir nun ganz viel Freude und Inspiration mit dieser Podcast-Folge. In dieser Folge erwartet dich ein Interview mit Kerstin Bahr. Kerstin ist Embodiment Coach und Trainerin für Tanz und Bewegung. In dieser Folge sprechen wir darüber, was Embodiment ist und wie uns dieses Konzept dabei helfen kann, vor allem in stressigen Situationen wieder in unseren Körper zu kommen. Kerstin nennt in dieser Folge auch einige konkrete Körperhaltungen und Bewegungen, die unsere Selbstwahrnehmung und unser Selbstwertgefühl positiv beeinflussen können. Und wir sprechen auch über Formen von Gestik und Mimik, die uns dabei helfen können, im Alltag bewusst positive Gefühle in uns zu erzeugen. Ich wünsche dir ganz viel Freude und Inspiration mit diesem Interview. Dem Podcast Healthy Me, Healthy Us, Healthy World liegt ein ganzheitliches Gesundheitsverständnis zugrunde. Bedeutet, es geht eben nicht nur um unsere körperliche, physische Gesundheit, sondern auch um unsere mentale, unsere psychische, unsere psychosoziale, unsere emotionale und auch unsere geistige Gesundheit. Und dass die unterschiedlichen Dimensionen von Gesundheit miteinander zusammenhängen, das haben wir im Podcast bereits des Öfteren thematisiert. Und wir wissen auch, dass unser Umfeld und unsere Umweltbedingungen einen großen Einfluss darauf haben, wie es uns geht und wie wir uns fühlen. Und da freut es mich, dass wir heute über ein Konzept sprechen, dem ähnliche Grundgedanken wie der Gesundheitsförderung zugrunde liegen. Und zwar ist das Konzept Embodiment. Und da freut es mich besonders, dich, liebe Kerstin Bahr, heute im Podcast begrüßen zu dürfen. Bevor wir jetzt so richtig in das Thema eintauchen, würde ich dich bitten, liebe Kerstin, dass du dich unseren Hörern und Hörerinnen kurz vorstellst und uns erzählst, wer du bist und was du so machst.
Ja, hallo Barbara, vielen Dank für die Einladung zu deinem tollen Podcast. Ich bin Kerstin Bahr und ich bin Embodiment Coach und auch Movingness Lehrerin. Das ist eine Art bewegte Meditationspraxis und ich helfe insbesondere Frauen, die sehr viel im Kopf sind und sich sehr viele Gedanken machen um sich und ihre Umwelt, dabei die Verbindung zu ihrem Körper zu stärken und darüber die Ressourcen gerade bei Stress auf der Arbeit zu finden und eben mit dem Stress besser umzugehen.
Vielen Dank für die Vorstellung. Also ich glaube, da finden sich sehr viele wieder, zumindest ich finde mich da wieder. Also ich bin auch jemand, der sehr viel denkt, der sehr oft mit Gedankenkarussell und so weiter zu kämpfen hat. Wie bist du denn persönlich zu diesem Thema Embodiment gekommen? Gibt es da auch so einen persönlichen Hintergrund dazu?
Ja, es gibt zwei Dinge, die den Weg geebnet haben, sage ich mal. Ja, die Grundlage bildet sicherlich auch, dass ich auch eine Vieldenkerin, wie ich es immer so nenne, bin und dazu neige, zu versuchen, alles mit dem Kopf zu lösen, Entscheidungen zu treffen, ja, nichts Falsches zu tun oder zu entscheiden. Und es gab eben zwei Aspekte, die den Weg geebnet haben für Embodiment in meinem Leben. Das war zum einen vor einigen Jahren eine Trennung von einem langjährigen Partner, die sich schon jahrelang angebahnt hatte. Aber ich habe so lange mit meinem Kopf argumentiert, dass diese Beziehung doch so gut sei, wie sie ist. Und bin dort verblieben, obwohl ich innerlich wusste, dass das nicht zusammenpasst. Und irgendwann konnte ich diesen inneren Konflikt nicht mehr ertragen zwischen der Kopf sagt ja und der Bauch sagt nein. Und da habe ich gelernt, dass man auf Dauer nicht gegen ein starkes Bauchgefühl agieren kann. Denn irgendwann musste ich mich trennen. Es war irgendwann klar. Und da habe ich mir geschworen, persönlich geschworen, nie wieder so lange und so intensiv mein Bauchgefühl zu ignorieren und diese Weisheit nicht anzuzapfen für mein Leben, ne, und für Lebensentscheidungen. Und der zweite Aspekt war eine sehr stressige Arbeitsstelle, wo ich auch mehrere Jahre stark belastet war. Und ich habe zunächst versucht, mit diesem Stress auf der Arbeit gut umzugehen. Ich habe mit dem Meditieren angefangen. Ich habe ganz viele Selbstmanagement-Techniken ausprobiert und konnte auch durch diese Maßnahmen eine gewisse Besserung erreichen. Und trotzdem gab es immer wieder Tage, wo ich sehr, sehr unglücklich war und gemerkt habe, das kann ich nicht und das will ich nicht und es liegt mir nicht und ich muss hier weg. Und das hat natürlich mein Thema, also Stress auf der Arbeit, sehr geprägt, weil ich da diese Selbsterfahrung, intensive Selbsterfahrung gemacht habe. Und ich habe schließlich sogar gekündigt, als es mir wieder einmal so schlecht ging. Und das war wirklich im Rückblick ein so wichtiger und guter Schritt, da zu sagen, es gibt keine Argumente mehr, die mein Geist mir bringen kann, warum ich mir das jetzt noch antun muss. Und das sind, würde ich sagen, die zwei Bereiche, die mich wesentlich geprägt haben.
Danke für diesen Einblick auch in deine persönliche Geschichte. Und du hast da so einige Problemlagen schon angesprochen, die du lösen wolltest mit Embodiment. Also es ging um das Thema Gedankenkarussell, es ging darum, nichts falsch machen zu wollen und dann letztendlich um das Thema Stress am Arbeitsplatz. Was würdest du denn sagen, welchen aktuellen Herausforderungen begegnet das Embodiment-Konzept? Was fällt da sonst noch so an Themen rein?
Also ich würde sagen, es gibt ja ein Stressmanagement-Modell, wo es um die verschiedenen Aspekte geht, wie wir mit Stress so umgehen können, dass wir langfristig gesund bleiben. Und da haben wir ja auch immer den Aspekt der mentalen Bewältigung. Das heißt, es gibt immer mentale Probleme, sag ich mal, oder Probleme, die wir versuchen mental zu lösen, also die inneren Bewertungen, die wir über unsere Umwelt haben. Dazu gehört zum Beispiel der Perfektionismus. Wenn ich eine E-Mail schreibe zum Beispiel und möchte, dass dann kein Fehler drin ist, dann kann ich die einmal durchlesen, Vertrauen in mich und meine Fähigkeiten haben und nochmal prüfen, ob ich wirklich den Anhang angehangen habe, und dann schicke ich sie an diese wichtige Person ab. Oder ich befürchte, dass ich irgendwo einen Fehler mache und dass der so gravierend ist und so schlimme Konsequenzen hat, dass ich 30 Minuten brauche, um diese E-Mail abzuschicken. Und wenn ich dann noch andere Aufgaben habe, dann gerate ich schon in eine Stresssituation, weil ich bemerke, oh, ich habe jetzt viel zu lange gebraucht, und dann bewertet man sich direkt wieder selbst. Also das ist zum Beispiel ein Aspekt, der Perfektionismus. Aber auch Grenzen setzen können, immer wo wir mit anderen Menschen agieren und unser Bedürfnis oder unsere Grenzen ausdrücken und wo wir befürchten müssen, dass der andere das nicht so gut findet. Und das ja auch dem Streben des Menschen nach Zugehörigkeit irgendwo entgegensteht. Ja, wir wollen ja immer gemocht werden, Teil der Gruppe sein. Und deswegen ist Nein sagen oder auch Aufgaben ablehnen und sagen, liebe Kollegin, ich würde dir sehr gerne helfen, aber das kann ich für dich leider nicht übernehmen. Das ist zum Beispiel auch ein Thema, dem wir besonders im Arbeitskontext begegnen, aber natürlich auch im Alltag mit anderen Menschen.
Mhm. Absolut, ja. Also auch Perfektionismus ist ein ganz großes aktuelles Thema, das merke ich selbst. Ich habe auch im Podcast schon des Öfteren über das Thema gesprochen und ist auch ein Thema, dem man sich aus meiner Sicht im Bereich der Gesundheitsförderung unbedingt verstärkt annehmen sollte. Jetzt haben wir schon so ein bisschen drüber gesprochen oder so ein bisschen einen Einblick, was hinter diesem Embodiment-Konzept stecken sollte. Also du hast gesprochen über Bauchgefühl, über Vertrauen in sich haben, Grenzen setzen können, auch so über Bewegung. Was versteht man denn jetzt wirklich unter Embodiment? Gibt es da irgendeine Definition, die du mit uns teilen kannst? Oder wie beschreibst du Embodiment?
Also ich glaube, es herrscht in der Literatur auf jeden Fall noch keine Einigkeit, was Embodiment genau beschreibt. Es gibt verschiedene Definitionen. Ich bleibe gerne bei der kürzesten, weil ich sie am eindrücklichsten finde. Embodiment bedeutet im Kern, wie wir sind. Mhm. Und zwar in jeglicher Hinsicht. Es beschreibt das Zusammenspiel zwischen Körper und Geist und beschreibt, dass unser Körper Ausdruck unseres Selbst ist und nicht nur eine physische Masse, die das Gehirn transportiert. Mhm. Ja? Das würde ich mal so stehen lassen zunächst.
Mhm. Also, was ich da so wesentlich jetzt mitnehme, ist wirklich, dass man selbst sein sollte in der ganzen Form. Und was ein ganz wichtiger Grundgedanke ist, ist dieses Zusammenspiel Körper und Geist. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, also wir haben ja durch René Descartes eine Schule des Denkens entwickelt, ja, in unserer Kultur. Mhm. Und das hat uns in gewisser Hinsicht von unserem Körper entfremdet. Ja, also der Körper hat in diesem Konzept keine Relevanz oder es geht um den Geist. Und die geistige Schulung, also auch unsere Schulsysteme, sind darauf aus, den Geist zu schulen, Informationen zu verarbeiten, zu lernen. Aber wir lernen sitzend mit Büchern, wir lesen Dinge, wir schreiben vielleicht mal was auf. Da kommen wir schon an die Grenze zu mit dem Körper lernen über das Aufschreiben mit der Hand. Ja? Aber diese Entfremdung, das ist sozusagen das, was das Embodiment entgegensetzt. Mhm. Ja, oder das Embodiment positioniert sich dem entgegen und sagt, come back home to your body. Ja? Komm zurück zu dir selbst und nutze dies für dich, um durchs Leben zu gehen, gesund und glücklich im besten Fall.
Würdest du auch sagen, dass das so die Grundphilosophie des Embodiment-Konzepts ist oder gibt es da noch weitere Grundgedanken, auf denen Embodiment aufbaut?
Also es gibt noch verschiedene Aspekte. Ich würde mal den herausgreifen, dass es Embodiment es uns ermöglicht, alternative Handlungsmuster zu entwickeln. Und zwar die für uns persönlich stimmig sind. Dadurch, dass wir über Embodiment zunächst unsere Wahrnehmung für uns selbst schulen, da kommen wir auch gleich zum Thema Achtsamkeit, schaffen wir eine Situation, wo wir die Wahl haben, wie wir uns positionieren wollen. Körperlich sowie geistig. Und dann haben wir eine Wahl. Und wir kommen weg von diesen automatischen Stressmustern, die blitzschnell ablaufen, hin zu einer Selbstwirksamkeit gegenüber der Welt, den Umwelteinflüssen, denen wir ausgesetzt sind.
Mhm. Also auch ein ganz wichtiger Aspekt aus deiner Sicht, dieser Einfluss der Umwelt auf uns, unsere Gesundheit, unseren Körper, unseren Geist.
Ja, also die Umwelt spielt in dem Embodiment-Konzept auch eine Rolle, weil wir nun mal in einer Umwelt sind. Wir sind, unser Körper ist, ne, in einer Situation, in einer Umwelt. Und auch in der Psychologie haben wir diesen Erklärungsansatz, dass Geist und Körper und Umwelt in einer Relation zueinander stehen. Wir erfahren ja über unseren Körper die Umwelt. Ne? Und deswegen ist Körper und Umwelt, aber auch der Geist, überhaupt nicht zu trennen.
Ja, da bin ich absolut bei dir. Also, ja. Du hast jetzt schon das Thema Achtsamkeit angesprochen, ein großes Herzensthema von mir, auch ein ganz wichtiges Thema im Bereich der Gesundheitsförderung. Geht es da im Embodiment-Konzept aus deiner Sicht vor allem darum, achtsam den Körper, die Körpersignale wahrzunehmen, oder spielt auch so diese Achtsamkeit gegenüber der Umwelt, was passiert um mich herum, ist das auch ein Thema?
Beides. Und ich würde noch einen weiteren Aspekt hinzufügen. Also Achtsamkeit ist sozusagen die Grundlage, um Embodiment zu erfassen, würde ich schon fast sagen, oder um darauf aufzubauen. Denn wenn wir kein Bewusstsein über unsere Gefühle, über unsere Emotionen haben, über unsere Körpersignale, dann können wir auch nichts verändern. Dann können wir auch nicht entscheiden, wie wollen wir uns denn fühlen und was können wir dafür tun. Na, von daher ist das auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Und auch, was Embodiment auch mit dem der Begrifflichkeit der emotionalen Intelligenz teilt, ist, dass wir Fähigkeiten haben, die wir benötigen, um uns in der Umwelt oder in der Welt zurechtzufinden. Das ist einmal die absolute Basis, dass wir unsere eigenen Emotionen wahrnehmen können, dann, dass wir sie regulieren können. Und dann kommen wir schon zum Thema Umwelt, dass wir auch die Emotionen von anderen wahrnehmen können. Und dann, so als Königsdisziplin sozusagen, wenn wir das alles können, auch die Emotionen anderer beeinflussen können durch unser eigenes Tun, durch unseren eigenen Körper und alles, was dazu gehört.
Ja, wunderschön. Also das klingt wirklich toll. Ja, und schön, dass du auch diese Königsdisziplin genannt hast. Wie können wir vielleicht auch positive Gefühle bei anderen erzeugen oder ihnen etwas Gutes tun? Ist ja auch ein wichtiger Aspekt in der Gesundheitsförderung, ein wichtiges Thema in meinem Podcast, dieses Healthy Us, dieses gesunde Miteinander auch. Wenn ich jetzt so an die Problemlagen und Herausforderungen denke, über die wir gesprochen haben, also Stress in der Arbeitswelt generell, Themen wie Gedankenkarussell, Grenzen setzen, Erwartungen von außen erfüllen, nicht Nein sagen können, dann denke ich da sehr viel auch an das Thema Selbstfürsorge. Was hat denn aus deiner Sicht Embodiment mit Selbstfürsorge zu tun?
Also ich würde sagen, ganz grundsätzlich, dass wir überhaupt diese Rückbesinnung auf den Körper vollziehen. Also das alleine, dieses Bestreben, diese Lücke, die ich eben beschrieben habe, dieses Kopflastige auszugleichen und in Balance zu bringen, das alleine ist für mich schon Selbstfürsorge, weil wir uns so ein bisschen keinen Teil von uns negieren. Ne? Sondern wir integrieren alles von uns und sagen, alles ist wichtig und alles darf eine Rolle spielen. Und das ist das, was ich eben am Anfang sagte, das habe ich jahrelang eben nicht gemacht. Ich habe dieses Gefühl unterdrückt und habe gesagt, nein, das fühlt sich nicht gut an und das kann das eigentlich auch gar nicht richtig wissen, was für mich gut ist. Und deswegen vertraue ich meinen Gedanken und das, was mein Geist mir sagt. Und deswegen ist das auf jeden Fall für mich ein Aspekt, der der Selbstfürsorge und Embodiment beschreibt. Mhm. Ich würde sagen, ja, möchtest du?
Na, was mir da eben einfällt, ist natürlich immer diese Selbstfürsorge hängt auch stark mit Selbstwertschätzung, Selbstakzeptanz zusammen. Und da finde ich diese Grundgedanken wirklich schön zu sagen, ich darf so sein, wie ich bin, alles hat Platz, also sowohl jedes Gefühl hat Platz, genauso vielleicht jede, unter Anführungszeichen, Schwäche von mir. Also ja, wieder so auf das, was du gesagt hast, auf das möchte ich gern zurückkommen. Ich bin ich so in meiner ganzen Form. Mhm. Du wolltest noch was ergänzen zum Thema Embodiment und Selbstfürsorge?
Ja, dass dann auch natürlich die Achtsamkeit dazukommt. Also, dass wir dadurch, dass wir achtsamer in unseren Körper fühlen und da werde ich später vielleicht noch drauf kommen, wie wir das auch im Alltag umsetzen können, erste Schritte machen können. Dadurch kommen wir ja näher an uns selbst heran. Und wenn wir zum Beispiel in so einem Moment des Prüfens erkennen, ich muss wirklich jetzt mal was essen. Ich habe eigentlich großen Hunger und das habe ich gar nicht bemerkt, weil ich gerade 1,5 Stunden an irgendeinem Projekt am Laptop gesessen habe, dass wir dann dazu kommen und sagen, okay, ich habe das jetzt festgestellt und ich handle jetzt danach. Ich nehme mir jetzt die Pause. Ich esse jetzt erstmal was, weil das wichtig ist. Und ja, das ist, glaube ich, etwas, was den Weg ebnet für die Selbstfürsorge im Alltag, dass wir über die Achtsamkeit und das Reinspüren schneller feststellen, was wir brauchen und wie es uns geht.
Mhm. Finde ich jetzt auch wieder eine tolle Schnittstelle zum Thema Gesundheit, Gesundheitsförderung, weil du das Essen angesprochen hast, also so in Richtung auch achtsam essen, bewusst essen, intuitiv essen, also nicht nur festzustellen, ich muss jetzt essen, sondern sich auch die Frage zu stellen, was brauche ich denn, was tut meinem Körper jetzt gerade gut, was braucht mein Körper? Und da habe ich auch gesehen auf Social Media, dass du da, ich glaube mal ein Interview oder live geführt hast zum Thema emotionales Essen, natürlich auch ein großes Thema im Bereich der Gesundheitsförderung. Gut, wie kann man denn jetzt dieses Embodiment-Konzept in der Arbeitswelt umsetzen? Wie arbeitest du auch und wie kann Embodiment in der Arbeitswelt konkret helfen?
Ja, also wir hatten ja schon verschiedene Problemstellungen, sage ich mal, die gerne in der Arbeitswelt auftauchen, wie das Nein sagen zur Kollegin, die E-Mail in einer angemessenen Zeit abschicken zu können, aber auch viele Aufgaben auf der To-Do-Liste zu haben und dieses Gefühl der Überforderung besser bewältigen zu können. Und was den Arbeitsplatz, sagen wir mal, das klassische Bürosetting zu einer Herausforderung macht, ist natürlich, dass man meistens nicht alleine ist. Wenn man zu Hause ist, dann kann man sich mal rausnehmen, vielleicht mal auf den Teppich setzen, mal kurz durchatmen oder man kann rumhüpfen und sich ein bisschen locker machen, um das Stresslevel, was gerade beginnt zu steigen, auch wieder zu senken. Und das haben wir erstmal per se am Arbeitsplatz nicht. Aber es gibt einen ganz tollen Ort, da ist selbst auf der Arbeit niemand sonst als du, nämlich die Toilette. Also die Toilettenkabine, manchmal hat man auch sogar eine Mauer drumherum. Diesen kleinen Platz, wo wir gerade so stehen können, vielleicht, das reicht uns schon, um den Arbeitsalltag oder diese Momente, in denen wir wahrnehmen, puh, jetzt wird's stressig, jetzt kriege ich ein ungutes Gefühl und fühle mich überfordert, zu unterbrechen und zu sagen, ich stehe jetzt auf, ich nehme mir jetzt 3 Minuten, 4 Minuten und gehe in diesen geschützten Raum, um mich zu erden, sage ich mal. Mhm. Ne? Also egal, was der Auslöser war, wir können immer zu diesem Rückzugsort gehen und weil es wird niemand fragen, wo gehst du denn jetzt hin? Ne? Also selbst in einem Meeting, wenn man merkt, ich muss gleich was Wichtiges sagen und ich traue mich nicht, man kann immer zur Toilette gehen, ja, weil das anerkannt ist in der Gesellschaft als Grundbedürfnis. Und das machen wir uns zunutze, dass wir auch dorthin gehen, um uns zu regulieren.
Vielleicht darf ich da kurz einhaken, was mir da nämlich gleich einfällt, also nicht nur im Arbeitssetting, sondern auch zu Hause. Also wenn ich meine zwei Jungs zu Hause habe und auch meinen Partner und es geht einmal drunter und drüber, ist auch so. Und ich glaube, da sehen sich viele Mütter drinnen oder erkennen sich da wieder. Da gehe ich auch gerne auf die Toilette, so als Rückzugsort auch, ja.
Ein Hoch auf die Toilette als Ort, genau. Für die Gesundheitsförderung.
Ja, genau. Ja, okay, super. Ja, also das war schon ein sehr, sehr cooler und wertvoller Tipp. Also, dass man sich so einen Rahmen für sich schafft, wo man alleine sein kann, wo man sich auf sich selbst besinnen kann, sich erden kann. Und was kann man da tun oder was empfiehlt das Embodiment-Konzept? Geht es da darum, bewusst zu atmen, bestimmte Übungen, Bewegungen zu machen?
Also es gibt viele körperbasierte Übungen, die man machen kann und die auch jeder für sich rausfinden muss, was für ihn am besten passt. Also grundsätzlich sollte jede Übung dazu führen, dass wir unseren Körper besser wahrnehmen. Häufig kann das über Atemübungen passieren. Also es gibt eine Übung, die nennt sich Centering. Da gibt es auch wieder verschiedene Formen, wie man sich centern kann, sage ich mal. Und da spüren wir die Füße auf dem Boden. Wir spüren unseren Atem. Wir atmen bis in den Bauch hinein. Also da gibt es verschiedene Vorgehensweisen, wie wir uns eben erden können. Aber neben einfachen Atemübungen, je nachdem, wie viel Platz man hat, kann man auch, und je nachdem, was man in dem Moment braucht, kann man auch sich schütteln. Einmal die Arme ausschütteln, ein bisschen auf den Fußballen wippen. Man kann sich abklopfen. Das ist auch eine Übung, um sich zu aktivieren. Wenn man zum Beispiel aus dem Mittagstief kommt und weiß, ich habe jetzt ein wichtiges Meeting, dann kann man vorher kurz sich zurückziehen und einmal den Körper sanft abklopfen. Das heißt, man unterscheidet zwischen Maßnahmen oder Übungen, die einen Emotionen nach unten regulieren, also beruhigend wirken, und ein Hochregulieren, also ein Aktivieren von Energie, ne? Wenn man das ganz simpel runterbricht.
Das heißt jetzt zum Beispiel, wenn ich mir das so vorstelle, ich bin jetzt im Büro mit meinem Kollegen und mein Kollege bittet mich um etwas. Also er bittet mich zum Beispiel darum, ihm bei etwas zu helfen, aber ich selbst weiß, ich bin eigentlich ausgelastet, ich habe keine Zeit, keine Ressourcen, ihm zu helfen, tue mir aber schwer mit dem Nein sagen. Wäre es da auch so eine Idee oder arbeitet das Embodiment-Konzept so, dass man sagt, ich ziehe mich jetzt kurz zurück, besinne mich auf mich selbst, gehe eben vielleicht auf die Toilette und gehe in mich und überlege mir, wie ich jetzt damit umgehe?
Ja, ich würde sagen, es gibt mehrere Handlungsoptionen, die man hat. Also grundsätzlich ist es so, dass man natürlich, wenn man eine Herausforderung hat, mit zum Beispiel Nein sagen, dass man nicht davon ausgehen kann, dass man, nur weil man in dem Moment jetzt einmal tief durchatmet, dass es einem leicht über die Lippen geht. Ne? Also auch, wenn man mit dem Embodiment-Konzept gewisse Herausforderungen lösen möchte, muss man im Vorfeld üben, ne? Damit es in dem Moment auch funktioniert. Also entweder man ist schon so weit und weiß genau, was man in dem Moment machen kann, zum Beispiel sich breitbeinig hinsetzen, zurücklehnen, einen Moment durchatmen und dann sprechen. Ja? Das ist aber etwas, das ist nicht allgemeingültig. Das hat man vielleicht erarbeitet, ausprobiert, herausgefunden und auch in gewisser Weise konditioniert, ne? Dass man, wenn man sich in diese Haltung begibt, sich entspannt und souverän fühlt und dann auch mit dieser Entspannung und Souveränität die Grenze aufzeigen kann. Mhm. Wenn man noch nicht so weit ist, dann kann man sich Zeit verschaffen. Ne? So das, was du so ein bisschen angerissen hast, dass man nicht direkt antwortet, sondern zum Beispiel sagt, das muss ich jetzt erst nachschauen, ich sag dir gleich Bescheid. Ne? Und dass man dann vielleicht Zeit versetzt, vielleicht sofort den Raum verlässt und sich zurückzieht. Und je nachdem, wenn man jetzt die Grenze aufzeigen will, gibt es auch Übungen, wo man sich subjektiv das Selbstbewusstsein hebt. Ja, also es gibt ja auch diese Studie über die Power Poses, dass man sich breitbeinig hinstellt, dass man die Hände in die Hüfte stützt und so bleibt. Und das verändert unsere Wahrnehmung über uns selbst. Und das kann uns dann unterstützen, wenn wir zurückkehren und sagen, tut mir leid, ich habe dafür heute keine Zeit mehr. Frag doch mal Kollege X. Mhm. Ne? Also das sind so zwei Richtungen, die ich jetzt mir jetzt spontan was so einfällt.
Ganz, ganz spannend. Also da fallen mir jetzt ein paar Nachhakfragen ein, die ich dir gerne stellen möchte. Also so der eine Punkt, wenn ich das richtig verstanden habe, arbeitest du so, dass man sagt, man kommt zu dir, lässt sich von dir coachen und ja, schau da mal mit dir gemeinsam, welche Herausforderungen hat man denn aktuell am Arbeitsplatz? Also zum Beispiel Thema Perfektionismus oder eben Thema, ich tue mir schwer mit dem Nein sagen. Und dann erarbeitet man gemeinsam bestimmte Übungen, die jetzt wirklich zu mir passen, die mir in den jeweiligen Situationen gut tun. Ist das so?
Genau, hast du schon sehr richtig erkannt. Denn es bringt nichts, wenn man einfach sagt, okay, ich möchte jetzt selbstbewusster sein und Nein sagen können. Und dann man sagt ja, man soll dann immer die Hände in die Hüften machen oder man soll dann lauter sprechen oder wie auch immer dieses man sollte.
Genau, ja.
Das ist allgemein gültig beschrieben, aber das ich glaube, nicht unbedingt jeder kann das integrieren für sich selbst. Und deswegen geht es eher darum, dass ich anfrage, gab es in der Vergangenheit eine Situation, wo du dich selbstbewusst gefühlt hast oder wo du mal richtig gut deine Grenze aufzeigen konntest? Und dann kommen die Leute ins Nachdenken, der Coachee sagt, ja, ich hatte da mal was, da war das so und so und da ging es mir richtig gut damit. Und dann ist meine nächste Frage, welche Körperhaltung hattest du da? Mhm. Du als Individuum, wie hast du dich verhalten? Wie hast du dich bewegt? Wie war das Setting damals? Und dass ich die Leute motiviere und anleite, sich in diese Haltung, diese ganz eigene Haltung zu begeben, in der sie dieses Gefühl verspüren. Und dann frage ich, oder ich bitte Sie darum, aus dieser Haltung heraus jetzt noch einmal sich die Situation vorzustellen. Der Kollege möchte, dass man eine Aufgabe übernimmt. Und häufig haben wir durch den Kontrast, indem Sie einmal so über das Gefühl reden und sagen, boah, und dann kriege ich immer irgendwie ein beklemmendes Gefühl und so weiter, hin zu in dieser Position, wenn ich jetzt darüber nachdenke, fühle ich mich gar nicht mehr so beklemmt und bedrückt. Mhm. Ich fühle mich ganz anders. Und dann kommt schon die erste Erkenntnis, wow, es macht einen Unterschied. Ich denke über die gleiche Sache nach, mein Gehirn bewertet gleichermaßen, also es versucht es, aber stellt fest, nee, irgendwas ist anders. Und es ist in dem Fall, in Anführungsstrichen, nur die Körperhaltung. Mhm.
Finde ich sehr, sehr schön, diesen individuellen Ansatz auch. Nichtsdestotrotz würde ich jetzt gerne auch über so allgemeine Studienerkenntnisse sprechen. Also daher so die Frage an dich, auf welche Evidenz baut denn das Embodiment-Konzept auf? Beziehungsweise welche Erkenntnisse gibt es auch dazu, wie bestimmte Körperhaltungen einen Einfluss auf unsere Gefühlswelt, unsere Denkweise auch haben?
Ja, also Leider würde ich sagen, gibt es noch nicht genügend Evidenz, die einem wissenschaftlichen Anspruch genügen würde. Das kommt auch sicherlich daher, dass die Wissenschaft natürlich eine Disziplin des Objektivierens ist. Ne? Wir wollen Messungen machen und wir wollen Erkenntnisse über diese Messungen zum Beispiel gewinnen. Und das Embodiment ist ja als Selbstverständnis her schon subjektiv. Da haben wir schon so ein bisschen die erste Herausforderung, beides in Einklang zu bringen. Nichtsdestotrotz gibt es aber Bereiche, die auch zum Thema Embodiment gehören und die wesentlich oder gut schon erforscht sind, wie zum Beispiel den Bereich der Achtsamkeit. Also dass Achtsamkeit positive gesundheitliche Effekte hat, das ist mittlerweile auch wissenschaftlicher Konsens. Es gibt aber auch den Bereich der Traumaforschung, also wie sich starke Erlebnisse in der Vergangenheit auch im Körper manifestieren, sodass wir auch in der Gegenwart damit zu tun haben. Es gibt den Bereich der Neurowissenschaft, der immer mehr auch in die Richtung geht, zu erklären, wie hängt denn, also was passiert im Gehirn, wenn wir fühlen, bewerten und wie hängt das zusammen? Also das sind alles Disziplinen für sich genommen, die aber alle auf diesen großen Bereich des Embodiment irgendwo einzahlen. Ich habe eben schon den Bereich oder das Thema emotionale Intelligenz erwähnt. Auch das Embodiment bedient sich sozusagen diesen vier Fähigkeiten, die ich eben genannt habe, mit dem Emotionen wahrnehmen, regulieren und so weiter. Wir haben aber auch den Bereich der, auf Englisch heißt es Embodied Cognition, und also der Kognition und das Denkprozesse in Wechselwirkung zu dem ganzen Organismus stehen. Ne? Und da gibt es Studienerkenntnisse, dass es Verbindungen gibt, aber das ist alles noch nicht so gefestigt und so wissenschaftlich, auch mit Doppelblindstudien und mit Reproduzierbarkeit dargelegt. Leider. Ich hoffe, es kommt noch viel mehr.
Ja, wie so oft, und eine große Herausforderung, was jetzt so alle ganzheitlichen Ansätze auch betrifft. Also das bemerke ich bei verschiedenen Themen. Natürlich ist es hier schwierig, die Evidenz zu erbringen. Was ich aber wertvoll finde, ist das, was du genannt hast, dass eben das Embodiment-Konzept auf vielen Themen aufbaut, auch auf unterschiedlichen Disziplinen, und dass es hier zu den einzelnen Themen, zu den einzelnen Aspekten sehr wohl Evidenz gibt, die zeigt, dass bestimmte Punkte, bestimmte Dinge uns einfach gut tun, also zum Beispiel Thema Achtsamkeit, das du angesprochen hast. In unserem Vorgespräch hast du auch so das Beispiel genannt, wenn wir lächeln, hat das einen großen Einfluss auf unsere Gefühls-Gedankenwelt. Könntest du dazu vielleicht kurz Näheres auch erzählen?
Also es gibt das Facial Feedback, also den Zusammenhang, dass wenn wir einen bestimmten Ausdruck im Gesicht haben, das schon nach kurzer Zeit häufig das Gefühl folgt. Ne? Also, dass wir uns im Spiegel anschauen und uns ist gar nicht nach Lächeln zumute. Eigentlich ist der Mund ganz gerade oder sogar nach unten gerichtet. Und wir sagen jetzt, okay, ich provoziere jetzt ein positives Gefühl, indem ich meinem Körper signalisiere oder meinem Geist über meinen Körper signalisiere, hey, mir geht's gut. Da muss ich das Gefühl noch gar nicht haben. Und dann lächle ich und über die Augen nehme ich ja wahr, oh, ich lächle. Über die Rezeptoren in der Muskulatur nimmt mein Gehirn wahr, oh, sie lächelt. Und wenn das lang genug anhält, und das muss jetzt keine 5 Minuten sein, das können auch 2 sein, dann... Und das, ich würde nicht sagen, dass es allgemeingültig für jeden in jeder Situation funktioniert, aber dann greift eben ein Mechanismus, dass wir über den Körper unseren Gefühlszustand verändert haben. Unser Gehirn hat eine Änderung erkannt und belohnt uns mit anderen Gefühlen. Mhm. Ja? Und es gibt, das ist so die Facial Expression oder Facial Feedback. Und wir haben eben auch das Body Feedback, was sich dann auf die Körperhaltungen auch eben anderer Körperteile bezieht.
Also gerade das mit dem Lächeln finde ich ein schönes Beispiel auch für dieses Zusammenspiel von Körper und Geist beziehungsweise Emotionen dann auch in weiterer Folge. Und auch so ein schönes Thema, wenn es darum geht, wirklich bewusst positive Gefühle in sich zu erzeugen. Da finde ich es sehr wertvoll zu wissen, dass man das durch bestimmte Körperhaltungen, durch bestimmte Gesichtsausdrücke ja auch wirklich positiv beeinflussen kann. Mhm. Dann sage ich einmal danke für diesen ersten Einblick in das Embodiment-Konzept. Wie und wo kann man sich vertiefen? Was sind da so deine Tipps und wie kann man auch dich erreichen?
Ja, also dadurch, dass ich meine Ausbildung als Embodiment Coach bei einem Briten gemacht habe und meine Ausbildung Englisch war, habe ich natürlich selbst eher Bezug zu englischsprachiger Literatur. Es gibt ein Buch auch von meinem Mentor sozusagen, also von dem ich gelernt habe. Das heißt Moving Beyond Mindfulness, also Embodiment Moving Beyond Mindfulness. Und das beschreibt eigentlich diesen Aspekt, dass das Embodiment eben noch einen Schritt weiter geht, ohne die Mindfulness, die Achtsamkeit irgendwo zu degradieren. Ne? Es geht einfach noch, wir nutzen den Körper noch motorischer, noch in einer anderen Dimension. Mhm. Dann ein Buch, was ich sehr empfehlen kann für alle, die Angst haben, vor Gruppen zu sprechen, Meetings abzuhalten, Präsentationen oder auch selbstbewusster werden wollen, selbstbewusster auftreten wollen. Das ist Own It von Liz Peters. Das ist eine Schülerin auch von Mark Walsh, der die Ausbildung geleitet hat. Und sie ist Schauspielerin, auch Bühnenschauspielerin und beschreibt wunderbar, sehr, sehr zugänglich, sehr leicht und lustig und interessant, wie wir über unsere Körperhaltung, unsere Wahrnehmung verändern und hat auch super Übungen in diesem Buch zum Thema richtige Atmung, wie bereite ich mich vor und so weiter. Und wer mehr auch noch über Achtsamkeit und Bewegung und wie wirklich die Bewegung auch Einfluss auf unsere Gefühlswelt nimmt. Wer mehr darüber wissen möchte, da empfehle ich gerne das Buch Mindfulness in Motion. Mhm. Das ist leider auch auf Englisch, aber sehr, sehr spannend. Ich habe da wirklich alle paar Seiten gestoppt und ausprobiert und nachgelesen, weil das ein ganz faszinierendes Feld ist und auch sehr spannend und eingänglich beschreibt. Auch Übungen natürlich, ganz klar Übungen mit auf den Weg gibt, wie wir den Körper nutzen können für unser eigenes Wohlbefinden. Genau, das sind so die englischsprachigen Tipps, vielleicht noch eine deutsche Variante. Es gibt eine deutsche, Claudia Groß-Müller, die so kleine Büchlein geschrieben hat, Ich schaff das. Ist zum Beispiel eins davon und da geht es um kleine, feine Körperübungen, die wir im Alltag machen können. Das finde ich auch, das gibt es zu verschiedenen Themen und das empfand ich auch als sehr alltagstauglich und sehr nützlich, um jetzt, nachdem man diesen Podcast gehört hat, den Körper zu nutzen für sich und seine Gesundheit und Wohlbefinden.
Super, also da werde ich mir sicher gleich eines dieser Bücher bestellen, da muss ich noch näher reinlesen. Also sehr gerne stellen wir natürlich diese Literaturempfehlungen für die Hörer und Hörerinnen in die Shownotes rein, damit sie sich da auch näher drüber informieren können und sich vielleicht ja das ein oder andere Buch dann zulegen. Und wie kommt man zu dir, wie erreicht man dich, wenn man vielleicht gerne mit dir zusammenarbeiten möchte?
Ja, ich habe ja meinen Instagram-Account, ich habe auch eine Webseite über die Bio im Instagram gelangt man dann auch auf die Webseite mit meinen Angeboten. Und genau, ich poste Beiträge in Instagram wirklich ganz gezielt auf die Problemstellungen, die man im Büro hat, in der Arbeitswelt hat, und versuche da wirklich eine schöne Mischung zu finden zwischen Hintergrundwissen vermitteln, aber auch konkreten Übungen, die man wirklich machen kann, die einen Unterschied machen. Genau, und wenn man, wenn man mehr Unterstützung sich wünscht, dann bin ich natürlich auch für 1-zu-1-Coachings da, wo wir dann, so wie wir es so ein bisschen schon angerissen haben, eben individuell die Problemstellungen angehen und Handlungsalternativen entwickeln.
Super. Auch deine Kontaktinfos stellen wir natürlich in die Shownotes rein, also wie man dich auf Social Media, auf Instagram im Speziellen erreicht und den Link zu deiner Website. Jetzt würde ich dich bitten, so abschließend eine Message mit uns zu teilen, so eine Art Kernbotschaft, die unsere Hörer und Hörerinnen unbedingt aus dieser Podcast-Folge mitnehmen sollten.
Ja, also ein Satz, der ist mir irgendwann selber in den Kopf gekommen, als ich mich damit beschäftigt habe. Und das ist so mein Appell an alle, an die ganze Menschheit da draußen, kann ich schon fast sagen. Hol deinen Körper mit ins Boot. In jeglicher Hinsicht. Nutze deinen Körper als Ressource für dich, für deinen Alltag. Nicht nur, wenn es um Stress geht, sondern auch um Genuss zu empfinden. Um ja, diese Balance herzustellen zwischen Körper und Körper und auch Geist.
Finde ich wunderschön, sagt es in Richtung, wir sollten wieder mehr zurück in unseren Körper kommen. Also ja, auch was du am Anfang gesagt hast. Ich finde, das rundet das Interview ganz schön ab. Jetzt hast du auch das Thema Ressourcen angesprochen, dann würde ich dir da gerne eine persönliche Frage noch stellen, und zwar, was sind denn deine persönlichen Gesundheitsressourcen im Alltag?
Ja, ich denke mindestens drei. Das eine ist Sport, also ich mache sehr gerne Sport und ich merke, ich bin leistungsfähiger, glücklicher, ausgeglichener, wenn ich regelmäßig Sport mache. Ich tanze aber auch. Das ist irgendwo auch Sport, aber für mich auch viel Genuss. Und das hat mich auch geprägt, wenn es um Thema Embodiment geht, weil wir in auch im Paartanz, das ist auch eine Disziplin, wenn man das so sagen möchte, in der wir unseren Körper erfahren mit Hilfe eines anderen Körpers. Also Tanzen macht mich sehr, sehr glücklich und tut mir sehr gut. Und in der Corona-Zeit, als ich nicht tanzen gehen konnte, habe ich erstmal gespürt, dass das wirklich eine fundamentale Ressource für mich ist, um mit Stress umzugehen. Und das Dritte ist, dass ich mir Auszeiten schaffe. Also manche kennen das vielleicht, dass man sich ein Wochenende sehr vollpackt mit schönen sozialen Interaktionen, mit Terminen, mit Freunden, und merkt dann, oh, ich habe irgendwie Sozialstress, ich habe Freizeitstress, den ich mir selber gemacht habe. Und ich achte sehr darauf, dass ich, wenn ich viel Trubel um mich herum hatte oder auch eben Aufgaben zu tun waren, dass ich das Wochenende danach oder in der nächsten Woche mir bewusst Freiräume schaffe und sage, nein, ich könnte mir da jetzt einen schönen Termin hinlegen, aber das mache ich jetzt nicht. Ich lasse mir den Raum, um das zu machen, was ich in dem Moment brauche. Und was ich brauche, das merke ich dann erst. Das sind auf jeden Fall so drei Ressourcen, die für mich ganz essentiell sind.
Superschön, finde ich. Und was bedeutet für dich Gesundheit überhaupt? Also jetzt haben wir über Gesundheitsressourcen schon gesprochen. Was macht für dich Gesundheit aus? Wann fühlst du dich gesund?
Ich denke, es ist, wenn ich das machen kann, was ich möchte. Das klingt vielleicht jetzt etwas so etepetete, aber ich ziele darauf ab, dass ich wandern gehen möchte und ich kann es tun, weil meine Beine mich tragen. Also ich wandern ist auch etwas, was ich sehr gerne mache. Und ich war auch vor kurzem in Österreich, vielleicht nicht bei dir um die Ecke, aber in den Bergen. Und ich war so, so dankbar, dass mein Körper mich unterstützt hat, diesen Traum da auf den Gipfel zu gehen, zu verwirklichen. Und das bedeutet für mich gesund sein, leistungsfähig sein, glücklich sein, in der Lage sein, Glück zu empfinden, Dankbarkeit zu empfinden und zu genießen.
Ja, vielen Dank, liebe Kerstin, für dieses wundervolle Interview.
Ja, ich danke dir sehr für die Möglichkeit, für deine tollen Fragen, für dieses interessante Gespräch.
Schön, dass du dir dieses Interview bis zum Schluss angehört hast. Ich hoffe, es waren wieder einige neue Erkenntnisse, vielleicht sogar Aha-Momente für dich persönlich mit dabei. Bei dieser Folge Nummer 109 handelt es sich um meine erste Folge, die über eine neue Hosting-Plattform läuft, nämlich meinpodcast.de. Für dich selbst ändert sich nicht wirklich was. Bedeutet, du kannst meinen Podcast weiterhin wie gewohnt über die Podcast-Plattform deiner Wahl hören. Unterstütze mich doch gerne dabei, meine Botschaften rund um die Gesundheitsförderung weiterzutragen, indem du meinen Podcast weiterempfiehlst, ihn bewertest oder vielleicht sogar eine Rezension auf der Podcast-Plattform deiner Wahl schreibst. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist und wünsche dir bis dorthin eine wunderschöne Zeit.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts findest du auf meinpodcast.de.